Ja, ich fange schon mal an. Guten Morgen, Haus des Herrn. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Marc. Den verwenden? Ja. Wir bauen hier kurz noch um. Aber ich möchte heute damit starten, dass ich euch eine kleine Geschichte oder Begebenheit erzähle, die bei uns vor so 2 Wochen am Samstag zu Hause passiert ist. Und zwar war es eigentlich so ein ganz normaler Tag, ein bisschen anstrengend. Wir haben 2 kleine Kinder. Wir stehen in der Küche, Chrissy und ich, und sie erzählt mir, dass sie gehört hat von einer Familie aus unserem Umfeld, die auch einen Sohn haben, so alt wie unser Noah. Und die kennen wir jetzt nicht persönlich, aber sie hat eben über jemand anderen gehört, dass diese Familie aus ihrem Haus in unserer Umgebung ausziehen muss und dass sie umziehen muss in eine kleinere Wohnung, weil die Mutter dieser Familie jetzt wahrscheinlich unheilbar krank erkrankt ist, weil der Vater allein diese Wohnung nicht mehr halten kann. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl das in dir macht. Als ich das gehört habe, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch, da kamen erstmal Gedanken, wie wäre es, wenn das meine Kinder wären, wie wäre es, wenn die aus ihrem Umfeld rausgerissen würden, wie wäre es, wenn die vielleicht bald ihre Mama nicht mehr da hätten. Und es hat in mir ein Gefühl ausgelöst, als würde sich mein Magen umdrehen, als würde so alles verquer sein, so leichte Übelkeit, als müsste ich mich gleich übergeben. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Die Bibel spricht auch von diesem Gefühl und sie spricht davon, innerlich bewegt zu sein, Mitgefühl zu empfinden. Oft steht im Urtext der genaue Wortlaut sehr bildlich, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Das ist, was man in so einem Moment oft empfindet. Und dieses Gefühl spielt auch eine zentrale Rolle heute Morgen in unserem Text. Ich glaube, jeder von euch kennt aber auch das nächste Gefühl, das Chrissy überkam, als sie das nächste Mal dieser Mutter begegnet ist. Nämlich Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Überforderung. Was kann oder was soll ich nur tun? Was soll ich sagen? Wie soll ich dieser Not begegnen? Oder wie kann ich generell dem Elend in dieser Welt um mich herum begegnen? Ich bin mir relativ sicher, dass auch du solche Situationen kennst. Und ich möchte dir heute Morgen eine Sache zusprechen. Und zwar, Gott kümmert sich um die Not deines Nächsten. Und er macht es durch dich. Gott kennt und sieht deine Not und die der Menschen in deinem Umfeld. Und du kannst dir sicher sein, diese Not lässt ihn nicht kalt. Gott ist voller Mitgefühl. Wir lesen von Jesus immer wieder, dass er steht und sein Inneres war bewegt. Sein Magen hat sich umgedreht, wenn er die Not der Menschen um sich herum sah. Gott ist derjenige, der der Not in dieser Welt begegnet. Aber er möchte es durch dich tun, und zwar in deinem Umfeld. Und deshalb habe ich heute Morgen 3 Aufforderungen für dich. Die erste ist, sei ein Pfadfinder Gottes, aufmerksam und allzeit bereit. Die zweite ist, sei ein OLG oder OLG Gottes, Opfer und leidensbereit. Wir schauen uns nachher an, was ein OLG ist. Vielleicht hat der ein oder andere schon eine Idee. Wahrscheinlich nicht. Das wäre absurd, wenn ihr das wüsstet. Und das dritte ist, handle wie ein Kind. Ahme Jesus nach. Wir lesen heute, ihr habt schon gesehen, die Geschichte vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10, ab Vers 25. Und ich lese es euch vor. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, Jesus, und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, der Gesetzeslehrer, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus, 2 Tagelöhne, und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen 3 der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Der Gesetzesgelehrte aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Wir haben hier ein Gespräch zwischen dem Gesetzesgelehrten und Jesus. Und es ging eigentlich zunächst um die Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und wie wir hier lesen, hat der Gesetzesgelehrte das nicht aus Interesse gestellt, diese Frage, sondern um Jesus eine Falle zu stellen. Und Jesus wusste das, dass der Gesetzeslehrer versucht, ihm irgendwelche Worte in den Mund zu legen, womit er ihn in der damaligen Gesellschaft und Ordnung hätte anklagen können wegen Missachtung des Gesetzes. Und deshalb, weil Jesus das weiß, antwortet er ihm mit einer Gegenfrage, die ihm diesen Wind sofort aus den Segeln nimmt. Er sagt nämlich, ja, was sagt denn das Gesetz dazu? Was liest du denn da? Und der Gesetzeslehrer, das ist interessant, antwortet mit 2 Stellen, die er zitiert aus 5. und 2. Mose. Und es sind die beiden Stellen, zu denen Jesus sagt in Markus und Matthäus, das ist das höchste Gebot. Nämlich, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sehen also, dieser Gesetzesgelehrte, der kannte sich gut aus, der hatte die Gesetze verstanden, der wusste, was die Essenz aus diesen Büchern ist. Aber trotzdem hat er in seiner eigenen Antwort scheinbar gemerkt, dass es in seinem Leben irgendwie nicht so läuft und dass es schief geht. Dass er diese Gebote gar nicht hält, weil wir lesen weiter, er musste sich dann rechtfertigen und deshalb fragt er Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Ja, wenn Jesus sagt, das musst du tun, ums Leben zu erlangen, sagt er, ja, wer ist denn mein Nächster? Weil nach der rabbinischen Tradition damals der Nächste nur ein Israelit sein konnte. Nur jemand aus dem Volk Gottes. Alle anderen waren per Definition nicht deine Nächsten. Und nach manchen rabbinischen Auslegungen war es sogar nur ein Israelit, der deinem nächsten Freundeskreis angehörte, dein Nächster. Selbst die anderen Israeliten nicht. Und Jesus antwortet auf diese Frage, wer ist mein Nächster, mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er erzählt von einem Reisenden, der von Jerusalem nach Jericho läuft. Ich habe euch das hier mal von Google Maps, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, also es ist schwer zu sehen. Hier unten links, oh, wie pointe ich so? Hier ist Jerusalem, da oben ist Jericho. Das sind so circa 30 Kilometer. Auf Google Maps kann man nicht nach Jericho laufen. Frag mich nicht, wieso, deshalb endet der Weg hier. Sind so 7 Stunden Fußweg, 30 Kilometer, circa 1200 Höhenmeter. Gott sei Dank bergab. Jerusalem liegt auf dem Berg, Jericho liegt im Tal, im Jordantal. Die war damals oder die tiefste Stadt der Welt, 250 Meter unter Meeresspiegel. Also hier ging es richtig schön bergab. Aber was ihr hier auch gut erkennen könnt, das war ein Weg, der führte durch so felsiges Gebiet. Ziemlich karg, wüstenartig, Haufen Felsen. Und diese Strecke war bis ins 19. Jahrhundert, also über Jahrtausende dafür bekannt, dass dort unglaublich viele Räuberbanden sind. Und wer diesen Weg geht, hat eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, überfallen zu werden. Ja, es hat sich angeboten durch diese zerklüfteten Gebiete hier, konnte man sich gut verstecken. Die Angreifer wurden nicht gesehen, konnten super flüchten. Und jetzt hören wir von unserem Reisenden, der das auch wusste, es war damals auch bekannt, dass es so ist, und der hat diesen Weg alleine genommen. Völliger Fehler, man ist damals nur in Karawanen auf dieser Strecke gereist. Wir sehen also unser Reisender, irgendwie entweder unbedarft oder nicht drüber nachgedacht, wir wissen es nicht, bringt sich in eine ziemlich missliche Situation. Und wie soll es anders sein? Natürlich passiert ihm das, was ihm wahrscheinlich alle vorher gesagt haben, er wird überfallen, wird halb totgeschlagen, wird ausgeraubt und wird liegen gelassen. Und dann erzählt Jesus weiter, dann kommen ein Priester, also ein Gottesdiener aus dem Volk Israel vorbei, jemand, der den Gottesdienst und die rituellen Sachen geleitet hat, der auch ein Leiter des Volkes war, vorbei und er sieht ihn und er macht einen großen Bogen an ihm rum und er läuft weiter. Und es kommt ein Levit vorbei, ein Tempeldiener, der dem Priester bei der Arbeit am Tempel geholfen hat, kommt vorbei, sieht ihn liegen, macht einen großen Bogen und geht weiter. Und es sind beides Männer, die kannten das Gesetz Gottes, die kannten auch dieses Gesetz aus 2. Mose, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und sie gehen weiter, es kommt einer vorbei, ein Samariter. Und bei ihm lesen wir, er kommt hin und er ist innerlich bewegt. Sein Magen dreht sich um, er sieht diese Not dieses Menschen und er kann nicht vorbeigehen. Er geht zu ihm hin, er pflegt seine Wunden, er lädt ihn auf seinen Esel, er bringt ihn in eine Herberge und sorgt dafür, dass er versorgt ist und rettet ihm damit das Leben. Ihr könnt euch vorstellen, wenn du nicht mehr laufen kannst, dann ist es extrem tödlich, in so einem Wüstengebiet zu liegen, wo eigentlich auch so gut wie nie jemand vorbeikommt. Schon diese drei Leute, es ist ein Gleichnis, ja, diese drei Leute, die da vorbeikommen, das war sehr unwahrscheinlich, dass so viele Leute dieses Weges kommen. Aber um zu verstehen, was es so besonders macht, was der Samariter tut, müssen wir noch eine Hintergrundinfo haben. Und zwar, dass der Reisende, auch wenn es hier im Text nicht genauer beschrieben ist, mit ziemlicher Sicherheit auch ein Jude war. Das heißt, die ersten beiden, die vorbeikamen, waren eigentlich seine Nächsten, es waren seine Landsleute. Und der Samariter, der vorbeikam, der war das eben nicht. Vor vielen Jahrhunderten gehörten die Samariter zum Volk Israels. Und als Volk Israel ins Exil kam nach Babylon, blieb diese Gruppe zurück und vermischte sich mit anderen Völkern und wurde, als Israel zurückkam aus dem Exil, von ihnen als Abtrünnige, als nicht mehr Teil des Volkes Israel gesehen. Sie haben ihr Heiligtum verlagert, haben nicht mehr im Tempel angebetet, sondern auf einem anderen Berg und wurden von den Juden wie Heiden gesehen, wurden verachtet, waren eigentlich noch schlimmer als Heiden, weil sie eben Abfällige waren aus Sicht der Juden. Und das macht die Tat des Samariters noch so viel krasser, weil er eigentlich in den Augen des Juden, dem er hilft, ein Feind war und nicht sein Nächster. Und Jesus antwortet dadurch ganz klar in diesem Gleichnis auf diese Frage. Er sagt, jedem Menschen, dem du begegnest, sollst du mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Unabhängig von Verwandtschaft, von Volkszugehörigkeit, unabhängig von Religionszugehörigkeit, unabhängig von kulturellen Gemeinsamkeiten oder Sympathie, unabhängig von Freundschaft oder Feindschaft. Und das griechische Wort Plesion, das hier für Nächster steht im Text, das meint eigentlich Nachbar. Es drückt also vielmehr eine räumliche, eine äußerliche Nähe aus als eine innere. Und meint, jeder in deinem Umfeld ist dein Nächster. Und Jesus sagt indirekt damit auch zu dem Gesetzeslehrer, die Frage sollte nicht sein, wer ist mein Nächster, um damit irgendwie Leute auszusortieren und auszugrenzen, sondern die Frage sollte sein, wem kann ich der Nächste sein, um eine Bereitschaft auszudrücken, alle mit einzuschließen, die in deinem Umfeld sind. Wem kannst du der Nächste sein? In diesem Gleichnis, das Jesus gewählt hat, geht es um Mitgefühl, geht es um Barmherzigkeit, um diese liebevolle Reaktion auf die Not deines Nächsten. Und dieses Mitgefühl, das wir vom Samariter sehen, dieses innere Bewegtsein, das löst eine Tat, das löst Barmherzigkeit in ihm aus. Und wie der Samariter in dem Gleichnis, so kümmert sich auch Gott um die Not deines Nächsten. Und er tut es durch dich. Wie kann das aussehen? Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe einen Minigruppenpartner, wir nennen ihn einfach mal Johannes. Das ist so der häufigste Name in HDH, glaube ich. Der Johannes hat mir auch das grüne Licht gegeben, diese Geschichte zu erzählen. Also Johannes befindet sich in unserer Geschichte auf dem Heimweg. Sitzt in der Bahn, nicht in der, aber in so einer, so ähnlichen vielleicht ein bisschen intaktere. Egal, auf jeden Fall, der Johannes ist Arzt, der Johannes arbeitet auf einer Intensivstation, der hat einen extrem anstrengenden Job, kämpft jeden Tag um das Leben von irgendwelchen Menschen, die so am seidenen Faden hängen, körperlich, mental anstrengend. Der Johannes hat eine kleine Familie, hat ein kleines Kind, das momentan nicht gerne schläft. Das heißt, wenn er denn mal nachts zu Hause ist und nicht arbeitet, dann kann er auch schlecht schlafen. Und so dazu kauft er sich gerade noch ein Haus. Das heißt, der hat Verkaufsgespräche, der hat Gespräche mit dem Architekten, der hat Gespräche mit dem Steuerberater, der hat Gespräche mit der Bank wegen dem Kredit und alles ist so in seinem Kopf. Und Johannes, ja, wir könnten sagen, ihm ist gerade nicht langweilig. Und er sitzt in dieser Bahn oder in so einer ähnlichen und fährt nach Hause, so wie er das nach seiner Arbeit macht. Und auf einmal hört er einen Satz. Er hört einen Straßennamen, der sich so im Umfeld oder in dem Ortsteil, in dem er wohnt, auch befindet. Und er kriegt irgendwie mit, dass ein Schaffner versucht, einem nicht deutschsprachigen Ausländer zu erklären, wo diese Straße ist. Johannes geht so ein bisschen näher an das Gespräch hin und stellt sich raus, der Fremde ist gerade in Deutschland gelandet, in Frankfurt, im Flughafen, ist mit dem Zug nach Mannheim gefahren, ist hier in Deutschland jetzt, um die Sprache zu lernen und will zu seiner Gastfamilie. Und die wohnt eben in dieser Straße, deren Namen er genannt hat. Sein Problem ist, heutzutage wäre es ja gar kein Problem, auch wenn man noch nie dort war, man nimmt sein Handy, gibt es in Google Maps ein und es führt einen dahin. Irgendwie kommt man auf jeden Fall an. Aber was war? Sein Akku war leer. Dementsprechend kein Navi. Wird er nicht finden. Johannes, im Gegensatz zu dem Schaffner, erkennt relativ schnell, dem das zu erklären, macht überhaupt keinen Sinn, weil sie haben sich auf Englisch unterhalten, was auch nicht die Muttersprache des Ausländers war. Es war sehr, sehr kompliziert. Und Johannes sagt, okay, ich wohne da zwar nicht, aber ich steige mit dir aus und ich bringe dich zu dieser Straße hin, damit du den Weg finden kannst. Und so machen sie es auch, sie steigen gemeinsam aus. Johannes geht diesen Umweg mit ihm und der andere erzählt ihm dann noch, du, der hat mir irgendwie gerade gesagt, ich muss jetzt 60 Euro zahlen, weil ich kein Ticket hatte oder so. Hat so ein Quittung, so ein Strafzettel, 60 Euro. Und Johannes, pfiffig wie er ist, pfiffiges Kerlchen, sagt, du bist doch gerade mit der Bahn gekommen aus Frankfurt. Du hast doch bestimmt so ein City-Ticket, wo du den öffentlichen Nahverkehr noch nutzen kannst. Und er so, keine Ahnung. Johannes sagt, zeig mal dein Ticket. Und tatsächlich, der hat so ein City-Ticket. Ja, der hat diese Strafe völlig umsonst bekommen. Und Johannes, wer Johannes kennt, der weiß, das findet er mega uncool, wenn jemand ungerechtfertigterweise eine Strafe bekommt. Finden wir wahrscheinlich alle uncool. Aber der hat zu ihm gesagt, weißt du was? Ich gebe dir meine Handynummer, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse und meinen Namen und du meldest dich bei mir und ich schreibe einen Brief an die Deutsche Bahn und sage denen, dass die 60 Euro nicht zu bezahlen sind. Also ich wäre nicht mal auf die Idee mit dem City-Ticket gekommen, aber Johannes schon. Und ich finde es so krass, als er mir diese Geschichte erzählt hat, dachte ich, Mann, das ist, wie Gott der Not deines Nächsten begegnet. Und wie konnte Gott es tun? Er konnte es tun, weil Johannes aufmerksam war. Weil Johannes bereit war, in dieser konkreten Situation, wo er sich wahrscheinlich überhaupt nicht danach gefühlt hat, einfach nur nach Hause wollte, sich bereit erklärt hat, diesen Weg zu gehen und diesem Mann in doppelter Not helfen konnte. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, mach es wie Johannes. Sei ein Pfadfinder Gottes. Warum Pfadfinder Gottes? Wer kennt das Motto der Pfadfinder? Was? Allzeit bereit. Einer. Yes, ich habe so gehofft, dass es eine Person hier weiß. Das Motto der weltweiten Pfadfinderbegegnung ist allzeit bereit. Und genau das war Johannes. Und das war auch der Samariter in unserer Geschichte. Im Gegensatz zu dem Priester und dem Leviten ist er aufmerksam. Er erkennt die Not und er ist allzeit bereit. Wir bekommen nicht genau gesagt, warum der Priester und der Levit vorbeigegangen sind. Vielleicht haben sie nicht genau hingesehen, haben ihn schon für tot gehalten, haben sich gedacht, ich kann ihm eh nicht mehr helfen. Und wenn ich jetzt noch hingehe, dann verunreinige ich mich noch. Und dann bin ich 7 Tage unrein und darf nicht mehr in menschliche Gesellschaft und darf nicht mehr im Tempel dienen. Also das, was sie eigentlich tun sollten. Man könnte sich vorstellen, dass sie sich sowas gedacht haben. Vielleicht haben sie auch überhaupt nicht hingesehen, haben gedacht, ja, er ist tot, komm, lass ich liegen. Waren nicht aufmerksam, haben vielleicht nicht gemerkt, dass sein Leben noch möglich ist zu retten. Vielleicht haben sie es auch bemerkt, aber es hat ihnen einfach die Bereitschaft gefehlt, in diesem Moment ein Risiko einzugehen, zu sagen, okay, ich halte hier kurz an, ich guck mal, ob er noch lebt, ich guck mal, ob ich ihm noch helfen kann. Ich gehe das Risiko ein, dass er mir in den Händen stirbt und ich mich doch verunreinige, auch wenn er jetzt noch nicht tot ist. Und im Gegensatz zu diesen beiden, zu dem Levit und dem Priester, ist der Samariter aufmerksam. Er erkennt diese Notlage Und er geht hin und zeigt umgehend seine Bereitschaft, ihm in dieser Not zu helfen. Dieses Mitgefühl, dieses innere Bewegtsein, dieses Magenumdrehen führt zu ihm, zu einem tatkräftigen Handeln. Und das ist die Barmherzigkeit. Und Mitgefühl ohne diese tatkräftige Barmherzigkeit hätte dem Reisenden nicht das Leben gerettet. Mitgefühl wäre ja schön und gut. Aber so ist es auch bei uns. Wenn du Mitgefühl für jemanden hast und gehst weiter, dann kannst du das Mitgefühl vergessen. Du musst allzeit bereit sein. Auch Jesus, haben wir vorhin gesagt, hat Mitgefühl mit uns, mit unseren Nöten. Und auch sein Mitgefühl führte zu tatkräftigem Handeln. Ja, wie der Samariter ist Jesus immer aufmerksam. Er kennt jede einzelne menschliche Not. Und deshalb hat er reagiert. Wir lesen in Lukas 4,18, Jesus kam, um Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Jesus begegnet der Not und dem Elend dieser Welt mit Barmherzigkeit. Und genau das möchte er durch dich tun. Wäre es nicht genial, wenn Gott Menschen in deinem Umfeld begegnet, die unter körperlichen oder seelischen Krankheiten leiden und sie gesund werden? Wäre es nicht genial, wenn Gott Menschen in deinem Umfeld begegnet, die unter einer Trennung oder einem andersartigen Verlust leiden und sie getröstet werden? Wäre es nicht genial, wenn Gott Menschen in deinem Umfeld begegnet, die ihr Leben als sinnlos empfinden und sie Hoffnung und Zuversicht bekommen? Wäre es nicht genial, wenn Gott Menschen in deinem Umfeld begegnet, die einsam sind und sie liebevolle Gemeinschaft erfahren? Und wäre es nicht der absolute Oberhammer, wenn Gott Menschen in deinem Umfeld begegnet, die ihn noch nicht kennen und Jesus zu ihrem Herrn, zu ihrem Erlöser und zu ihrem größten Schatz wird? Ist es nicht das, wonach du dich sehnst, wenn du Not und Elend um dich herum siehst? Ich bin überzeugt, dass genau das, was ich gerade gesagt habe, passieren kann in deinem Umfeld, wenn du aufmerksam und allzeit bereit bist. Dass Gott genau das tun kann durch dich. Denk noch mal ganz kurz an Johannes, wie er in der Straßenbahn war. Ich muss ganz kurz was holen. Stellt euch vor, Johannes wäre nicht so, wie er war, in der Straßenbahn gesessen, sondern hätte seine Sonnenbrille aufgehabt, hätte seine Kappe tief in sein Gesicht gezogen, hätte seine Kopfhörer, das sind Noahs, die sind ein bisschen klein, aber die waren am nächsten Griff bereit, aufgehabt. Und Klassiker, natürlich Smartphone. Was wäre passiert, wenn Johannes so in der Bahn gesessen wäre? Wie gehst du durch dein Leben? Würdest du in der Bahn sitzen? Upsa, jetzt habe ich mich hier verheddert. Ein Pfadfinder Gottes? Bist du aufmerksam und allzeit bereit? Na, das hätte ich üben sollen, ne? So. Vor der Predigt hier unten habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich mich zum Narren mache für dich, dann mach's. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber gut. Offensichtlich hat funktioniert. Wie gehst du durchs Leben? Wie sitzt du in der Bahn? Bist du aufmerksam? Bist du bereit? Oder gehst du mit geschlossenen Augen und Ohren durch diese Welt? Bist du nach außen gerichtet, aufmerksam, oder bist du mehr so nach innen gekehrt und machst dein Ding? Fühl dich ermutigt, sei ein Pfadfinder Gottes, sei aufmerksam und allzeit bereit. Wer von euch ist schon mal umgezogen? Wer hat schon mal beim Umzug geholfen? Ja, ich hoffe, dass so ein, zwei kennen Umzüge nicht, aber das ist okay. Wir hatten vor kurzem diesen Chatverlauf in unserer WhatsApp-Hausgruppengruppe. Ziemlich professionell geschwärzt von mir. Ich lese euch mal vor. Hallo, im August ziehen Freunde von uns nach Düth. man kann auflösen, was es ist. Ich habe es nämlich unten vergessen zu schwärzen. Ladenburg. Am 9. August wird er eine Küche in Irvesheim abbauen und am 10. August in der neuen Wohnung in Ladenburg wieder aufbauen. So der Plan bisher. Hätte jemand Zeit und Lust zu unterstützen? Das wäre großartig. Man muss dazu sagen, der Schreiber, also der Freund, war zu dem Zeitpunkt, wo die Küche kam, im Urlaub. Und da hat er sich gedacht, da muss ich jetzt irgendwie Hilfe besorgen, weil er selbst nicht helfen konnte. Gut, erste Person aus der Hausgruppe, ich kann am 9. August helfen. Zweite Person aus der Hausgruppe, ich könnte auch am 9. und 10., egal welche Uhrzeit. Darauf wurde reagiert, das habe ich rausgenommen. Dann mach doch einfach von 3.45 Uhr bis 23.30 Uhr. Es war dann doch nicht ganz so lang. Auf jeden Fall, ich fand es genial, wie diese zwei Männer, es waren zwei Männer aus unserer Hausgruppe, reagiert haben. Der Freitag, also der 9. und der 10. waren Freitag und ein Samstag. Und Freitag den ganzen Tag helfen war nur möglich, weil diese Person Urlaub hatte. Ihren wohlverdienten Jahresurlaub. Und die andere Person hatte übrigens auch Urlaub. Ist ja auch der 9., auch ein Freitag. Also die sind nicht arbeitslos, sondern die haben ihren Urlaub und haben gesagt, hey, wir kennen diese Person zwar nicht, aber die befindet sich scheinbar in der Notsituation. Hat jemand von euch schon mal einen Kühlschrank allein getragen? Oh, also ein Mini-Kühlschrank. Ja, super, klasse. Einen Kühlschrank zu tragen, bringt dich in eine Notsituation. Ja? Not definiert, du kommst aus der Situation ohne fremde Hilfe nicht mehr raus. Ja, der war in einer Notsituation. Diesen Umzug allein zu machen, unmöglich. Und er kannte niemanden. Aber wo war die Küche? In Irvesheim. Wo trifft sich unsere Hausgruppe? In Irvesheim. Zack, auf einmal war er unser Nächster. Und diese zwei Männer haben reagiert und haben gesagt, hey, mein Urlaub, den opfere ich dafür. Und das finde ich so genial. Weil manchmal kostet es uns was, oder häufig kostet es uns was, wenn wir anderen Barmherzigkeit zeigen. Und wie sieht es bei dir aus? Darf es dich was kosten? Ich möchte dich auffordern, unseren zweiten Punkt, sei ein OLG, sei ein Offensive Line Guard Gottes. So, jetzt fragt ihr euch, was ist ein Offensive Line Guard? Weiß jemand, was ein Offensive Line Guard ist? Der Marc, yes, oh da, super, sehr gut, ein paar Leute wissen das. Ein Offensive Line Guard ist ein Spieler, eine Position beim American Football. Ihr erinnert euch? Dieses Ding hier, dieses Ei. Und zwar gibt's, ich erkläre die Grundregeln für die, die es nicht ganz kennen. Es gibt zwei Mannschaften, jeweils 11 Spieler auf dem Platz. Eine Mannschaft greift an, nicht so wie im Fußball hin und her, sondern immer schön geordnet, 3 Versuche, den Ball möglichst an anderes Spiel, Ende des Spielfeldes zu bringen, in die gegnerische Endzone, um Punkte zu machen. Dabei gibt's 3 wichtige Positionen. Ja, da gibt's den Quarterback, das ist der Wichtigste, der kriegt am Anfang den Ball und muss gucken, dass er den irgendwie verwertet. 2 Möglichkeiten, entweder zu seinem Wide Receiver hier außen. Ihr wisst, wo das hinführt, ne? 2 Wide Receiver, der muss er den hinwerfen oder er gibt ihn nach hinten zu seinem Running Back. Die Wide Receiver fangen ihn entweder in der Endzone oder laufen in die Endzone oder der Running Back nimmt den Ball und läuft in die Endzone. Super simpel, super simpel. Jetzt habe ich aber gesagt, wir sprechen vom Offensive Line Guard. Das sind die Blauen hier. Ja? Die sind überhaupt nicht wichtig. Die werden nie Punkte machen. Die werden nie einen Ball fangen. Die dürfen gar keinen Ball fangen, außer in bestimmten Situationen. Aber normalerweise dürfen die den Ball nicht kriegen. Aber so Leute möchte ich, dass ihr seid. Warum? Was ist die Aufgabe eines Offensive Line Guards? Also am Anfang kriegt der Quarterback den Ball. Der steht da und das Ziel des Gegners, der muss gucken, wo kann ich den Ball hinwerfen. Er will an einer fangen, sehr gut. Wo muss er den Ball hinwerfen? Der ist konzentriert auf dieses Spiel. Und die gegnerische Mannschaft hat das Ziel, mit ihren Verteidigern, in diesem Falle den Quarterback, umzureißen. In dem Moment, wo er den Ball noch in der Hand hat, damit er ihn auf den Boden fallen lässt, sie ihn aufnehmen kann und Punkt machen kann. Das wäre der optimalste Fall. Das ist ihr Ziel. Also, es gibt Spieler, die wollen nur eine Sache machen, und zwar den Quarterback so heftig treffen, wie es geht. Den so richtig heftige Notsituationen bringen. Und dann, in diesem Punkt, kommt unser Offensive Line Guard ins Spiel. Der ist nämlich nur dazu da, zu erkennen, welcher Spieler will gerade meinen Quarterback sowas von eins auf die Mütze geben und sich in diesen Spieler reinwerfen, den zu blocken. Der hat nur ein Ziel, nämlich richtig Schmerzen zu haben. Ja? Der will so richtig... Ja, das ist sein Ziel, der will keine Punkte machen, der will einfach nur den Gegner blocken. Also nicht seinem Gegner Schmerzen zufügen, sondern er will die selber haben, weil dann hat er sein Ziel erreicht, dann hat er den Gegner geblockt. Dieser Spieler, ist extrem opfer- und leidensbereit. Und genau so sollen wir auch sein. Die Not des anderen, der erkennt die Not seines Quarterbacks und er sagt, okay, ich gehe da rein und ich werde heute keinen Punkt machen, aber keiner wird meinen Quarterback umhauen. Das ist sein Ziel. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir aufmerksam sind, dass wir allzeit bereit sind und dass wir bereit sind, Opfer und Leiden in Anspruch oder auf uns zu nehmen, um anderen zu helfen. So, jetzt werfe ich den Ball noch einmal, einfach wenn wir das gemacht haben. Wir haben das vorhin ja nämlich geübt. Sehr gut, mein Wide Receiver hat gefangen. Ich glaube, der Hauptgrund, warum du an der Not anderer vorbeigehst, ist genau der gleiche wie in der Geschichte von dem Priester und dem Levit. Nämlich, dass sie Angst hatten, die beiden, dass es sie was kosten könnte, wenn sie diesem Mann helfen. In ihrer Geschichte hatten sie Angst, dass es ihre Zeit, ihr Ansehen, ihre Reinheit, ihren Dienst, ihre eigene körperliche Unversehrtheit, falls die Räuber noch da sind und sie dann auch überfallen, dass es sie das kosten würde. Und ich glaube, bei uns ist es die gleiche Angst. Warum gehst du an der Not anderer vorbei? Hast du auch Angst, es könnte dich was kosten, deine Zeit, deine Energie, dein Geld, dein Ansehen in der Nachbarschaft, wenn du der und der Person hilfst, die überhaupt nicht angesehen ist in der Nachbarschaft, die ausgegrenzt ist, wo sich die Leute denken, was gibt er sich denn mit denen ab? Oder kennst du den Gedanken, ich muss mich zuerst um meine Nöte kümmern, sonst brenne ich noch ganz aus? Das würde mich ja alles kosten, wenn ich jetzt das mache. Ich habe keine Kapazität. Vielleicht kostet es dich auch deinen Stolz. Wenn jemand um dich rum, wie dieser Reisende in der Geschichte, aus Eigenverschulden in diese Notsituation gekommen ist. Vielleicht musst du dann deinen Stolz runterschlucken, wo du dir eigentlich sagen würdest, selbst schuld, mir wäre das nicht passiert. Vielleicht kostet es dich auch Vergebung, wenn dich Bitterkeit gegenüber dieser anderen Person oder der Personengruppe abhält. Zum Beispiel, weil du neidisch auf deren Erfolg bist. Ich möchte dich ermutigen, begegne der Not anderer, auch wenn es dich etwas kostet. So wie der Samariter, der sich Zeit und Mühe kosten ließ, der das Risiko einging, selbst überfallen zu werden, der über das Eigenverschulden des Reisenden aber hinwegsah, der sogar Öl, Wein und Geld für ihn verschwendet hat, obwohl er ein Wildfremder und sogar eigentlich ein Feind von ihm war. Sei ein Offensive Line Guard Gottes, sei Opfer und leidensbereit. Einige von euch wissen, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich zwei Söhne habe, den Levi und den Noah, die sind 5 und 4 und die waren vor kurzem mit meiner Mutter, mit ihrer Oma im Luisenpark. Und wer den Luisenpark kennt, da gibt es so eine Gondoletta, so ein Bötchen, das fährt da im Kreis und das wollten die fahren, die halbe Strecke und die andere Hälfte um den See zurück mit dieser kleinen Bimmelbahn, die es da gibt. Und dann haben sie ein Ticket gekauft, halbe Runde, und hatten das dem so gesagt, dem Verkäufer, und der hat ihnen so das Ticket für die halbe Runde gegeben und nachdem sie es dann in der Hand hatten, hat er gesagt, ja, aber die Bahn fährt gar nicht zurück. Okay, die ganze Strecke laufen werden sie nicht. Dann sagt meine Mutter, ja, kein Problem, dann tauschen wir halt das Ticket gegen ganz ganze Runde rum und fahren halt einmal rum um diesen See oder was auch immer. Und ja, der Verkäufer hat da ganz cool drauf reagiert. Der hat so die Tickets genommen, hat die zerknüllt und hat gerufen, jeden Tag die gleiche Scheiße. Wow. Ihr könnt euch vorstellen, welcher Satz in unserem Haushalt die nächsten Wochen inflationär gebraucht wurde. Wir sitzen am Tisch, hihi, jeden Tag die gleiche Scheiße. Unfassbar. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, mach's wie unsere Kinder. Wer sich vorhin gefragt hat, was für ein lustiges Hintergrundbild ich in meinem WhatsApp-Verlauf habe, einer hat sich es bestimmt gefragt, das sind unsere Kinder. Und ich möchte euch nicht ermutigen, zieht euch als Piraten oder Polizisten an, ich möchte euch auch nicht ermutigen, irgendwelchen Quatsch nachzulabern. Aber wozu ich euch ermutigen möchte, ist, handle wie ein Kind, ahme Jesus nach. Nachahmen ist die Hauptmethode, wie Kinder lernen. Sie lernen Mimik, Gestik, Sprechen, Laufen, einfach indem sie es nachmachen. Und jeder, der Kinder hat oder welche im Umfeld erlebt, der sieht es jeden Tag. Sie machen es den Menschen in ihrem Umfeld einfach nach. Du bist ein Kind Gottes und deshalb handle wie ein Kind. Ahme ihn nach, ahme Gott, ahme Jesus nach. Jesus sagt hier ganz am Schluss zu dem Gesetzeslehrer am Ende der Geschichte, mach es wie der Samariter, ahme ihn nach. Und wenn wir uns das Verhalten des Samariters anschauen, was er getan hat, dann sehen wir relativ schnell, dass Jesus eigentlich sagt, ahme mich nach. Weil der Samariter genau das für den Reisenden tut, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir uns vorstellen, der Reisende war halb tot auf dem Weg gelegen, als wir, bevor wir Jesus kennengelernt haben, da waren wir geistlich tot. Der Reisende war ein Feind des Samariters und wir waren Feinde Gottes, bevor sich Gott über uns erbarmt hat. Der Samariter hat Öl und Wein über die Wunden gegossen und wir lesen in der Bibel, Jesus hat selbst Wunden bekommen, um unsere Wunden zu heilen. Der Samariter hat die Wunden des Reisenden mit Leinen verbunden. Und Jesus hat durch seine Wunden unsere Wunden geheilt und hat sein Blut vergossen, so wie das Öl und den Wein, den der Samariter vergossen hat. Der Samariter hat die Last des Reisenden, die er nicht mehr tragen konnte, auf seinen Esel geladen. Und Jesus hat unsere Last, die wir nicht tragen konnten, auf sich geladen, als er unser Kreuz trug. Der Samariter hat für die Heilung mit Geld bezahlt in dieser Herberge und Jesus hat für dich mit seinem Leben bezahlt, für deine Heilung. Und der Samariter sagt am Schluss, ich werde wiederkommen und ich werde es zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Und Jesus hat es auch dir versprochen. Er wird wiederkommen und er wird zu Ende bringen, was er in dir begonnen hat. Wir sehen, wenn Jesus sagt zu dem Gesetzeslehrer und auch zu uns, ahme den Samariter nach, dann glaube ich, dass er sagt, hey, ahme mich nach, guck, was ich getan habe für dich. Aber in diesem Nachahmen steckt mehr als nur ein Gebot an uns, aufmerksam, allzeit bereit und opferbereit zu leben. Es geht nicht darum, einfach einem Befehl, den Jesus uns gibt, zu folgen. Aus eigener Erfahrung, das ist auch keine sonderlich gute Motivation, einfach irgendwelchen Geboten und Befehlen zu folgen. Sondern ich glaube, dass dieses Nachahmen meint, auf Jesus zu schauen und was er für dich getan hat. Und dann Barmherzigkeit gegenüber anderen zu leben, weil du selbst Barmherzigkeit erfahren hast. Der Not anderer zu begegnen, weil Jesus all deinen Nöten schon längst begegnet ist und du dich nicht mehr selbst darum kümmern musst. Ich möchte dich ermutigen, schau auf den, der alles für dich aufgegeben hat. Aus deiner eigenen Kraft ist es eben nicht möglich, den Nöten deines Umfelds dauerhaft zu begegnen. Aber Gott kümmert sich um die Not deines Nächsten. Und weil er, seit du an Jesus Christus glaubst, seinen Heiligen Geist bekommen hast, ist es auch dir möglich und deshalb möchte er es durch dich tun, dem Nächsten zu begegnen. Und deshalb sei ermutigt, sei ein Pfadfinder Gottes. Sei aufmerksam und allzeit bereit. Sei ein Offensive Line Guard Gottes, Opfer und leidensbereit und handle wie ein Kind. Ahme Jesus nach. Jesus, Herr, ich danke dir, dass, wenn wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter anschauen, dass wir dich sehen, was du für uns getan hast und dass das der Treibstoff ist, der uns dazu bringt, in diese Welt hinauszugehen, mit Aufmerksamkeit auf die anderen gerichtet und nicht auf uns, dass uns dazu bringt, bereit zu sein, anderen in der Not zu begegnen, opferbereit zu sein, Herr. Und ich danke dir, dass wir es machen dürfen wie die Kinder, nämlich einfach dich anschauen und dich nachahmen, Gott. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der es in uns wirkt, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns zu einer Gemeinde und Gemeinschaft machst, Herr, die das lebt, die Menschen in ihrem Umfeld sieht, ihre Not erkennt und wirklich ihnen begegnet in deiner Liebe und in deiner Barmherzigkeit, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, nicht mit Sonnenbrille durch die Gegend zu gehen, nicht mit Kopfhörern im Ohr und irgendwie alles auszugrenzen, Herr. Sondern ich bitte dich, dass wir sehen, was du siehst, der unsere Not sieht, der unserer Not begegnet und der Not unserer Nächsten begegnen möchte durch uns, Herr. Amen.